Willkommen bei den Trashologinnen, der Podcast, in dem wir Reality-TV psychologisch analysieren, euch komplexe Theorien psychologisch erklären und anhand der Formate, die wir alle lieben, schauen, was wir über uns selbst und andere Menschen lernen können.
Wir waren 10 Jahre im Elfenbeinturm der Universitäten dieser Welt eingesperrt, aber haben uns daraus befreit und haben jetzt eine klare Mission. Psychologie für alle. Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Franzi, ich bin forschende Psychologin und Autorin.
Heute sprechen wir über die 6. Folge von Princess Charming und Trommelwirbel. Wir haben wieder 2 wundervolle Gästinnen dabei, Biene und Lu.
Let's go! Wie geht's euch?
Danke für die Einladung, da geht's uns richtig prima mit.
Ja, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Wir freuen uns richtig doll, die Folge mit euch zu besprechen.
Wir freuen uns auch richtig doll, dass ihr hier seid.
Wir hatten ja am Anfang von, als Princess Charming gestartet ist, haben wir ja unsere Kohorte gefragt, sollen wir Leute dabei haben aus der Community, um die Folgen zusammen mit denen zu besprechen? Und da wurde tatsächlich ihr als welche der allerersten genannt.
Yes.
Wir haben uns richtig gefreut und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen irgendwie schaffen, dass die zu uns kommen. Und da haben ja auch dann tatsächlich Zuhörerinnen von uns bei euch kommentiert. Und wir haben uns richtig gefreut, als ihr dann zugesagt habt. Und jetzt seid ihr hier.
Ja, so schnell
geht's. Dickes, fettes Danke an die Kohorte. Liebe Grüße an euch.
Beste Kohorte.
Für den Fall, dass jemand euch zwei nicht kennt, ich glaube nicht, dass das so ist, aber falls das so ist, hat Franzi eine wundervolle Vorstellung vorbereitet. Ich würde sagen, die machen wir einfach mal. Oder, Franzi? Wer sind Biene und Lu?
Ich erzähl mal ein bisschen. Biene und Lu? Das ist das Power-Fem-Duo von Family. Ihr habt gerade einen Podcast gestartet und ich höre euch wahnsinnig gerne zu. Lu, du bist erfolgreiche Content-Creatorin, die mit ihren Beiträgen zu Themen wie Lifestyle, Fashion und vielem mehr die Community begeistert und einen queeren Safer Space bietet. Als Gewinnerin der ersten Staffel von Princess Charming hast du es geschafft, stets du selbst zu bleiben und vor allen Dingen dich für mehr Femme-Representation in der queeren Community einzusetzen. Und seit kurzem gehst du sogar wieder deiner Leidenschaft als Cheerleaderin nach. Ich habe die Stories gesehen, ich fand's mega cool. Vor allem bewundernswert finde ich, dass du mit deiner authentischen Art Menschen inspirierst, die eigene Identität selbstbewusst zu leben. Und ich würde sagen, ich bin eine davon.
Mann, sweet.
Biene, ich bin auch richtig froh, dass du hier bist. Du bist leidenschaftliche Sportenthusiastin. Besonders, wenn es um Frauensport geht. Und genau wie Lu warst auch du eine der Favoritinnen in der ersten Staffel Princess Charming. Neben deiner Liebe zur Musik und den Bergen, die Jori sehen, kann ich dir übrigens sehr, sehr gerne mal zeigen als Schweizerin. Ich liebe diese Region da. Es wäre mir eine Ehre. Hast du auch noch Maschinenbau studiert, arbeitest als Moderatorin und auch noch als Content-Creatorin. Also du hast sehr vielseitige Interessen. Und jetzt nebenbei schaffst du es auch noch, deine Energie in diesen wahnsinnig tollen Family-Podcast zu stecken.
Mann, voll die schöne Zusammenfassung, danke.
Sehr gerne.
Wir sagen das am Ende nochmal, aber wir sagen das auch jetzt schon mal. Ihr solltet unbedingt bei Family reinhören. Wir verlinken euch den Podcast und den Instagram-Account in den Shownotes und schaut auf jeden Fall mal vorbei.
Unbedingt. Denn bei Family geht es Lu und Biene darum, queere Geschichten, vor allen Dingen auch aus ihrer Freundinnenschaft, zu besprechen. Offen, ehrlich, spicy und inklusiv. Dabei schaffen unsere Lieblingsfems einen richtigen Safer Space, in dem es um das Leben, die Liebe und alle möglichen Themen geht, wie zum Beispiel jetzt gerade auch um die aktuelle Staffel von Princess Charming. Ich finde, eure Gespräche sind dabei authentisch, direkt und bieten wirklich eine Plattform für alle, die sich in der queeren Community zu Hause fühlen. Also danke dafür.
Wir hoffen natürlich, dass sich alle genauso fühlen, wie wir das hoffentlich dann transportieren.
Ihr Lieben, ihr seid ja dadurch bekannt geworden, würde ich sagen. Ich korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber dass ihr in der ersten Staffel von Princess Charming teilgenommen habt. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, was ist eigentlich eure Beziehung zu Reality-TV? Denn ihr wart ja beide schon mal in einem Format, aber ich habe mich gefragt, ob ihr tatsächlich auch Konsumentinnen von Formaten seid. Und wenn ja, natürlich, was ihr gerne schaut.
Also, das stimmt. Das war quasi ein Trash-TV-Format, aber ich glaube, das können wir beide bestätigen, dass vor allen Dingen unsere Staffel relativ wenig mit Trash zu tun hatte. Und meine Beziehung zu Trash-TV, also ich habe Trash-TV vorher nicht geguckt. Ich habe die Prince Charming-Staffel geschaut und wenn das Trash-TV ist, dann ja, war das so vielleicht, ich würde sagen, mein Einstieg, wirklich was intensiv zu verfolgen. Und dann habe ich gedacht, wenn es das mal für Lesben geben wird, dann werde ich mich bewerben. Und da habe ich gar nicht so richtig drüber nachgedacht, dass das ja dann eventuell unter dem Titel Trash-TV läuft. Und ja, jetzt ist es aber cool, zumindest auf der queeren Seite von Trash-TV dabei zu sein.
Und guckst du noch irgendwas anderes außer Princess Charming?
Nein, also ich versuche schon irgendwie so queere Formate zu schauen. Es gibt ja auch international einige wenige queere Sachen, die vielleicht auch unter dem Titel Trash-TV laufen. Das schon eher. Ansonsten wird mir bei YouTube ab und an mal so, werden mir so Reactions reingespielt, wo ich da mal drüber schaue. Deswegen habe ich schon mal ein paar Titel gehört, aber ich könnte weder sagen, worum es in den einzelnen Formaten geht, noch wie die wirklich heißen. Ich kenne da auch keine Famous Persons, also da bin ich leider nicht so drin.
Nicht schlimm, ich auch nicht.
Ja, bei mir sieht das so ein bisschen anders aus. Ich bin damals zum Trash-TV gekommen, weil meine Mitbewohnerin das geguckt hat. Und wenn wir so einen WG-Abend auf dem Sofa hatten, dann habe ich wohl mal was mitgeguckt. Und so habe ich auch dann mit ihr zusammen Prince Charming geguckt. Und dann haben wir auch eben diese Bauchbinde gesehen. Ja, ab sofort wird es auch Princess Charming geben. Und da war der Weg dann sehr ähnlich. Ich gucke generell gar keine Formate von mir aus. Und jetzt in meiner aktuellen Beziehung schaut meine Freundin aber super gerne Trash, aber mehr auch so mit so Analyse und natürlich auch einem kleinen Entertainment-Hintergrund. Und da gucke ich jetzt Formate eher regelmäßiger mit, weil sie die natürlich guckt und wir die dann zusammen gucken und wir uns dann darüber auch austauschen. Und deswegen habe ich jetzt aber auch immer noch sehr begrenzt bisschen Ahnung von I Do One, Moment, Temptation Island und Love Island. So.
Was ich mich gefragt habe, ne, das ist ja eigentlich auch total spannend, dass ihr das zusammen guckt. Deine Freundin, die ja, glaube ich, noch nie irgendwo mitgemacht hat, oder?
Nee.
Und du, merkst du da, dass ihr so verschiedene Blicke darauf habt? Oder dass du Sachen ganz anders siehst, weil du auch weißt, wie das auf der anderen Seite gewesen ist?
Also ich glaube, dadurch, dass ich ja vorher auch nur so halb zugeguckt habe und da nicht so richtig drin war, habe ich so bewusst erst Trash richtig danach geguckt und habe immer diesen Hintergedanken, dass natürlich in Interviewsituationen bestimmte Dinge oder gesagte Dinge auch ein bisschen herausgefordert werden oder man animiert wird, nochmal zusammenzufassen oder einem bestimmte Worte auch in den Mund gelegt werden. Das denke ich schon, aber ich glaube, dass sie genauso ehrlicherweise über diese Interviewsituationen denkt.
Ja, ich glaube, man weiß das ja irgendwie auch und gleichzeitig merke ich dann trotzdem immer, dass ich mich regelmäßig daran erinnern muss.
Mhm. Und jetzt will ich aber auch einmal zurückfragen, wer ist denn von euch beiden die Trash Queen und wer guckt's vielleicht gar nicht so gerne?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich die Trash Queen bin und dass ich eigentlich so seit 2016, würde ich fast sagen, eigentlich habe ich kein Format verpasst.
Wow.
Und Franzi hat tatsächlich eigentlich gar nichts geguckt, bis wir den Podcast gestartet haben.
Also nur Princess Charming.
Fair.
Aber ich glaube, jetzt bist du richtig drin, oder?
Bin drin im Game, ja. Ich bin angekommen. Es hat ein bisschen gebraucht und vor allen Dingen jetzt auch nach Princess Charming wieder in die Hetero-Formate einzusteigen. Das war ein bisschen schmerzhaft, aber ich bin drin.
Ist eine andere Welt.
Ja. Habt ihr aber das Gefühl, das ist eine Welt, auch so ein bisschen mit Reality zu tun hat? Oder ist es wirklich einfach mittlerweile so ein eigenes Genre, was auch nichts mit irgendwie der Masse der Gesellschaft zu tun hat?
Also wir sagen immer ganz oft, dass es so eine Art Mikrokosmos ist. Und dass das ganz viele Probleme, die wir auch in der Gesellschaft haben, eigentlich total cool sinnbildlich abbildet. Vor allen Dingen, weil durch diese Stresssituation, die da erzeugt wird, also da wisst ihr wahrscheinlich mehr drüber als wir, aber so dieses, ich glaube, du hast irgendwo mal erzählt, Lou, ich glaube in eurem Podcast, dass du auch nicht lernen durftest und sowas, ne? Und man so sich, ja, einfach, es ist ja eigentlich eine Stresssituation, dass dadurch alles so viel emotionalisierter wird und dadurch eigentlich alles so veranschaulicht wird, was sonst meiner Meinung nach auch da ist. Nur halt ein bisschen extremer.
Also tatsächlich würde ich auch sagen, dass, was wir da so beobachten, dass es eigentlich schon so sehr natürliche Phänomene sind von Menschen oder ganz natürliche Verhaltensweisen von Menschen. Also es sind echt gute Beispiele auch für Sachen, die man in jedem Psychologiebuch lesen kann. Nur halt noch ein bisschen extremer. Können wir es Real Life of Crack nennen? Ich weiß nicht, ob wir das hier so nennen dürfen. Wir machen das jetzt einfach. Aber genau, und ich glaube, deswegen finde ich Reality-TV eigentlich auch so perfekt, um halt so psychologische Phänomene zu erklären, weil wir da so gute Beispiele drin finden. Ich verstehe auch gar nicht genau, warum halt in so Psychologie-Vorlesungen, warum da nicht viel öfter Reality-TV-Beispiele genommen werden. Also wenn ich mich jetzt so daran zurückerinnere, wir hatten da oft so, also entweder hatten wir wenig Beispiele oder wir hatten halt so total abstrakte, herangezogene Beispiele. Und ich glaube, dass viele Vorlesungen total davon profitieren würden, wenn man zwischendurch einfach mal so kleine Trash-TV-Einspieler einlaufen lassen würde. Mhm. Das ist mein Traum. Irgendwann konstruiere ich nochmal die Vorlesung oder so. So einen Kurs Einführung in die Sozialpsychologie anhand von Reality TV.
Das klingt auf jeden Fall interessant und spannend. Ich wollte aber fragen, hat sich denn deine Sprache dadurch ein bisschen verändert? Denn was mir so ganz dolle auffällt, wie vulgär teilweise, oder was heißt teilweise, wie vulgär gesprochen wird und dass die Sprache ja sich schon zu zumindest meiner oder unserer Alltagssprache unterscheidet. Merkst du da irgendwie, wenn du das jetzt schon so lange konsumierst und vor allem kein Format verpasst hast, hast ja viele Stunden damit verbracht, merkst du, dass das irgendwas in dir auslöst?
Ich glaube tatsächlich nicht, denn ich komme ursprünglich aus Duisburg und mir kommt das jetzt gar nicht so extrem vor, wie die Leute da sprechen. Also ich kann mich schon damit identifizieren ein bisschen. Also viele Sachen denke ich mir auch, ja, der klingt doch genau wie mein Freund, ich sag jetzt mal Thomas, der redet genau wie der Thomas. Oder ich sehe voll viele Leute, die ich kenne in vielen Charakteren wieder. Vor allem auch in der Sprache.
Okay. Good for you, I guess.
Aber ist dir das aufgefallen, dass sich das verschlechtert hat mit der Zeit?
Also für mich nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass sich meine Sprache dadurch verschlechtert. Ich glaube, das kommt, also mein Bullshit, den ich erzähle, der kommt eher von TikTok.
Ist ja auch ein witziger Mikrokosmos, TikTok. Der Algorithmus hat mir schon ganz spannende Sachen zurückgespiegelt. Hat auf jeden Fall sehr bei meinem Outing geholfen. Und auch bei anderen psychologischen Themen.
Aber ich glaube, Lu, ich verstehe total, was du meinst. Also wenn man so viele Stunden mit was verbringt, dann beeinflusst das natürlich einen schon, ne? Und ich sage das jetzt so lapidar, ich glaube nicht, dass das meine Sprache verändert hat, aber wahrscheinlich hat es das schon, ne? Wenn man jetzt mich vergleichen würde mit vor Trash-TV und nach Trash-TV, bestimmt habe ich einige Wörter angenommen und bestimmt habe ich ein paar Sachen so verinnerlicht, die ich vorher vielleicht gar nicht gesagt habe. Und das zählt ja tatsächlich nicht nur für Sprache, ne? Sondern auch für so Wertevorstellungen und für was man denkt, was normal ist. Da haben wir ja in einer der vorherigen Folgen schon mal drüber gesprochen, ne, dass das so, das Trash-TV, glaube ich, auch total unsere Wahrnehmung so beeinflussen kann und unsere Wahrnehmung, was normales Verhalten ist und was kein normales Verhalten ist. Und dass das oft problematisch ist, wenn wir halt Männer sehen, die sich sehr sexistisch verhalten und Frauen abwerten. Aber, glaube ich, auch positiv sein kann, wie zum Beispiel bei Princess Charming, was ja dann immer mehr, glaube ich, auch queere Menschen und queere Beziehungen so, ja, normalisiert, würde ich schon sagen. Vor allem für die Menschen, die vielleicht in ihrem alltäglichen Leben nicht so viel Kontakt mit der Community haben.
Ja, vor allem, weil es daher wahrscheinlich auch eher generell um die Sichtbarkeit in erster Linie geht. Und das ist ja, ich sag mal, die monogame Beziehung ist ja das, was alle kennen und was gesellschaftlich anerkannt ist. Und da macht jetzt Trash-TV ja kein neues Fass auf. Und bei queeren Trash-TV-Formaten ist es ja so, dass da ja erstmal auch gezeigt wird, es gibt noch andere Lebensrealitäten. Und dann das Augenmerk erstmal darauf liegt, zu sehen, okay, es gibt irgendwie anderes, was auch normal ist. Aber da ist, glaube ich, dass der Fokus so ein bisschen verschoben darauf. Aber wir reden ja jetzt auch über Dinge, die uns da in diesen Lebensrealitäten auffallen, zumindest was unsere Lieblingssendung Princess Charming angeht.
Bin, ich glaube, das ist eine perfekte Überleitung. Ich bin nämlich richtig gespannt, was ihr zu der Folge sagt. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt rein. Bevor wir das machen, gibt Franzi uns noch eine Main-Plot-Summary.
Okay. Was passiert in der 6. Folge Princess Charming? Beim Kochdate vergibt Sarah Lea dafür, dass sie sie in der Nacht zuvor komplett vergessen hat. Marlene bleibt zum Einzeldate und flirtet sich mit Hilfe eines ruhigen Lebensstils in Leas Herz. Danach braucht sie aber dringend Me-Time und ist wahnsinnig verwirrt, woraufhin Inchi Leas und Marlenes Date mit einem Blick aufs Meer verarbeitet. Marlene löst das Meer ab, woraufhin Inchi vorschlägt, durchzubrennen, was Marlene erstmal sacken lassen will. Strategisch klug lädt Lea Inchi zum Einzeldate ein, bei dem sie dann rein hypothetisch besprechen, wie es denn wäre, wenn Inchi Marlene viel besser fände als Lea. Und Lea wiederholt, hier ist kein Platz mehr für andere Love Stories. Danach füttert Maike beim Einzeldate ganz euphorisch Hunde und knutscht danach Lea auf dem Felsen am Meer. Alles fühlt sich an wie letzten Sommer. Und am Abend schaut Inchi Lea wütend an, während Mariam und Hang einen Lapdance für Lea abliefern. Die wiederum betont, dass sie kein leichtes Mädchen ist und danach Sarah knutscht. Das war's.
Danke für die Zusammenfassung.
Sehr gerne. Da sind schon ein paar Ecken und Kanten bei der Zusammenfassung dabei. Das liebe ich komplett.
Mhm. Ihr Lieben, ich würde am liebsten ganz von Anfang, ich habe ein ganz großes Bedürfnis immer nach Struktur. Mhm. Und ich würde sagen, das erste ist ja eigentlich, oder das erste Highlight der Folge, ist ja das Date zwischen Lea und Marlene.
Mhm. Yes.
Was waren eure Gedanken dazu? Kommt da ein Vibe auf?
Also ich glaube, der erste Gedanke, wo wir uns auch beide beim Schauen direkt angeguckt haben und so ein bisschen selber verunsichert waren, ist, wie verunsichert Marlene war, was eventuell an der Situation, an dieser Dreiecksituation in Chilea, wer hat für wen wie Interesse liegt, aber vor allen Dingen auch daran, dass Marlene, glaube ich, zusammen mit Lea nicht so ein entspanntes Date-Gefühl hatte, sondern einfach die, ich schätze jetzt mal 6 Kameras, die drumherum waren, gar nicht gefühlt hat. Es gibt sogar einen Moment, wo sie einmal so direkt in die Kamera schaut. Und das ist so traurig, dass es auch mit reingeschnitten wurde, weil ich glaube, weiß nicht, wie wichtig, ob das wichtig war, aber vielleicht wollten sie auch darstellen, wie unwohl sich Marlene in diesem Moment fühlt. Da ist auffällig, und das finde ich sehr positiv, dass Lea auch versucht hat, Marlene da so ein bisschen zu beruhigen und zu sagen, komm, wir atmen mal kurz und dann kriegen wir das hier schon gewuppt. Das sind so meine ersten Gedanken dabei gewesen.
Ich hatte in dem Moment auch nochmal einfach das Gefühl, dass da von beiden Seiten Interesse besteht. Denn wir erinnern uns an den Anfang von Marlene, gab es ja in der Vergangenheit eher eine Abweisung Lea gegenüber. Und ich glaube aber, dass, oder ich meine zu sehen, dass auch in dem Gespräch irgendwann Marlene so ein bisschen ankommt, als sie eben mit Lea so tiefer im Gespräch versinkt. Und ich glaube, dass die Anziehung da von beiden Seiten mittlerweile zumindest sehr ehrlich ist.
Ich finde das so spannend, wie ihr das seht, ne? Und ich glaube, da sieht man schon nochmal einen klaren Unterschied zwischen mir, die das einfach so anguckt, und euch, die tatsächlich dabei waren. Weil ich habe die ganze Situation so interpretiert, dass Marlene sich so unfassbar unwohl fühlt wegen dieser ganzen Inchi-Situation und vielleicht jetzt nicht genau weiß, was sie sagen soll. Und die Kameras, die da offensichtlich um sie rum waren, die sind mir überhaupt nicht in den Kopf gekommen, obwohl das natürlich jetzt total Sinn macht.
Ich glaube, dass die Wahrheit tatsächlich in der Mitte liegt, weil das haben wir jetzt gerade gar nicht mehr besprochen, aber da gibt es ja auf jeden Fall auch dieses Rumdrucksen über unklare Gefühle von Marlene, und das ist auf jeden Fall auch so. Aber ich glaube, dass, und das wissen wir, weil Marlene uns das auch gesagt hat, dass sie ein ganz großes Problem hatte auf Einzeldates mit den Kameras, die dann ja, und das können wir euch jetzt einmal als Insights geben, halt einfach an Personen dran um einen rumlaufen. Also das sind keine fest installierten kleinen Kameras wie in der Villa, sondern da sind einfach mehrere Kamerapersonen mit jeweils so einem riesigen Kamera-Equipment, teilweise noch mit einer Angel, heißt das, Tonangel, und laufen halt wirklich ganz eng um einen herum, um da die besten Shots hinzukriegen.
Und hat man dann auch mal eine freie Minute, oder ist es das ganze Date durchgehend so?
Es ist das ganze Date. Also du wirst quasi zum Date gebracht, und an diesem Ort, wo es dann losgeht, wirst du quasi aus dem, ich nenne es jetzt mal Taxi, geworfen. Und ab da ist es so da lang gehst du jetzt 200 Meter, dann musst du hinten links. Und da wirst du dann schon empfangen genommen. Das heißt, das ist wirklich so, als ob du auf ein Date gehst und hast halt irgendwo geparkt oder dich mit dem Uber irgendwo hinfahren lassen. Und dann läufst du quasi den Weg zur, ich sag jetzt mal, Dating-Location, ein Restaurant oder wie auch immer, und läufst da dann hin. Dort stehen dann auch schon Kameramenschen. Und damit so dein Hingehen auch gefilmt wird. Und dann triffst du da auf, in dem Fall, auf die Princess of Lea. Und die weiß dann schon und sagt dann so, hier ist jetzt hier unsere Dating-Location, und empfängt dich dort, und all das ist ununterbrochen, und auch wenn du da redest, ist ununterbrochen, und irgendwann, ich weiß nicht, ob Lea dann auch kurz Eye Contact zu Kameramenschen hat, ich glaube, das haben die, damit die dann sagen können, okay, jetzt ist hier Zeit um. Aber das, ich war ja auch auf ein paar Dates, auch auf Einzeldates, habe ich nie mitbekommen, dass jetzt Iri, das war ja bei uns die Princess, da irgendwie so, ja, jetzt habe ich von dem und dem Zeichen bekommen. Also vielleicht haben die das auch so ein bisschen drin, weil die ja wissen, wie so der Ablauf des Dates sein soll. Und das wird alles nie unterbrochen. Und dann wird sich verabschiedet und dann gehst du wieder zu deinem Taxi und dann ist die Unterbrechung. Zumindest ist das bei Princess Charming so. Das muss man auch dazu sagen. Meine das zu wissen, und wir haben da auch schon so ein paar Hinweise bekommen, dass es bei heterosexuellen Trash-TV-Formaten noch mehr, ich will nicht sagen gescriptet ist, aber schon da andere Rahmenbedingungen sind als jetzt bei Prince und Princess Charming.
Das finde ich echt einen spannenden Insight. Ich hatte mir das immer tatsächlich so vorgestellt, dass zwischendurch schon jemand unterbricht und sagt, so, okay, nee, das müssen wir jetzt nochmal machen, das Licht war irgendwie falsch oder so. Aber dass das wirklich einfach so ein natürliches Date ist, wo halt dann einfach sehr unnatürlich 6 Leute mit riesigen Kameras drumherum laufen.
Selbst bei Sicherheitsunterweisung, wir haben ja auch ein paar Action-Dates gehabt, Gruppen-Action-Dates. laufen diese Kameras. Natürlich sind dann Personen dabei, die nicht reingeschnitten werden, die uns da irgendwie aus Safety Reasons ein paar Dinge erklären. Aber auch da bleiben die Kameras an.
Ja. Und wie war das so bei euch beiden? Wenn ich mich jetzt erinnere, hatte ich das bei euch beiden zumindest das Gefühl in eurer Staffel, das ist jetzt ja natürlich auch schon ein bisschen her, aber wenn ich versuche, mich dran zu erinnern, hatte ich nicht das Gefühl, dass ihr jetzt so total verunsichert war von den Kameras. Konntet ihr die irgendwann ausschalten?
Also für mich war das, wenn ich jetzt so an ein Einzeldate denke, ich weiß gar nicht, ob das das erste war, ich glaube, das war mein erstes Einzeldate und zwar das Übernachtungsdate. Da bin ich ja abends angekommen und wir saßen dann am Tisch und die Kamera saß halt wirklich so mit uns am Tisch an einer Seite und es war auch ein kleinerer Tisch und ich kann halt nicht so richtig locker, easy essen und reden, wenn ich aufgeregt bin. Deswegen haben wir fast gar nichts gegessen und ich fand das schon so ein bisschen unangenehm, wie nah die waren. Und es hat tatsächlich ganz gut geklappt, irgendwann sich aufeinander zu konzentrieren und dann wirklich auch nicht in eine andere Richtung zu gucken. Dann ging's. Und dann haben wir aber ja irgendwann auch nochmal den Platz gewechselt und lagen da so. Aber ich hätte mich zum Beispiel gar nicht so wohl gefühlt, dass, ich glaube, wir haben uns nämlich dann das erste Mal, glaube ich, drin geküsst oder so. Ich weiß das jetzt, oder ich krieg's gerade gar nicht mehr hin, ehrlicherweise. Aber auf jeden Fall war das so ein super unangenehmer Moment und ich war da schon so ein bisschen nervös oder hab nicht ganz klar und selbstbewusst sprechen können, wie ich das sonst tue.
Für mich war das glücklicherweise ein bisschen anders, war auch eigentlich der Grund, warum ich mich überhaupt getraut habe, mich da zu bewerben und hinzugehen, weil ich vorher in meiner Funktion als Reporterin ja auch schon ein paar Mal vor Kameras stand, die halt so direkt auf mich gerichtet waren, so einen Meter von mir entfernt waren, Licht an und los geht's. Und deswegen bin ich da zum Glück reingegangen und hatte keine Angst vor Kameras, aber ich habe natürlich noch nie ein Date mit dumm geführt und mich dann geknutscht und das vor Kamera. Also das ist schon auch nochmal ein Unterschied. Aber ich konnte das auf jeden Fall bei Gruppendates und auch anfänglich auf dem Zweierdate gut ausschalten. Ich glaube, in dem Moment, als es da zum Kuss kam, dachte ich so, okay, der muss ja jetzt sein, aber da sind Kameras und eigentlich will ich es auch, aber eigentlich sind doch Kameras. Das war, glaube ich, der erste Moment, wo ich aktiv gedacht habe, ach, jetzt könnte es auch ohne Kameras gehen.
Mhm. Noch vielleicht eine kurze Nachfrage zu dem Thema. Lu, du hattest ja auch ein Übernachtungsdate. Da gehen dann die Kameras aber schon irgendwann aus, oder?
Ja, die gingen auch irgendwann aus. Das war dann in dem Moment, als wir gesagt haben, also beziehungsweise haben wir jetzt dann irgendwie so einen Moment gehabt und dann war ihre so, wollen wir mal reingehen? Und dann war klar, wenn wir reingehen, gehen die Kameras. Und es war dann tatsächlich bei uns abgesprochen, dass die morgens um 10 kommen. Deswegen wir irgendwie unseren Wecker auf 9 oder sowas gestellt hatten. Und ich weiß nicht, ob das heimlich abgesprochen wurde. Auf jeden Fall meinte Iri das, weil das ja ein super bewachtes Grundstück ist, dass sie halt die Tür auflässt, damit ein bisschen mehr Durchzug ist. Und die standen halt dann morgens irgendwie um 8 Uhr im Zimmer und haben dann so mit Kamera und vor allem, es war ja Sommer, es war auch super heiß. Man hatte ja dann nur so ein kleines Schlafshirt an und auch mit dieser Angel wieder über dem Bett. Und ich war noch gar nicht richtig wach. Also wir lagen halt wirklich noch im Bett, als die Kamera dann kam. Und das war so ein bisschen uncool, weil ich hätte mich gerne ein bisschen vielleicht zurechtgemacht oder irgendwie nochmal Gedanken sortiert, bevor da direkt halt wieder es weitergeht.
Ja, also ich finde das ethisch auch ein bisschen bedenklich, muss ich sagen. Und eigentlich auch grenzüberschreitend. Und wisst ihr, was ich mich gerade frage? Also es wurden ja ganz lange so psychologische Experimente, zum Beispiel auch mit Elektroschocks und sowas gemacht und all diese Dinge. Ob wir vielleicht in 10 Jahren nochmal ganz anders auf diese ganzen Formate blicken und vielleicht dass dann da irgendwie die Rechtslage sich nochmal verändert oder das, was wir als normal empfinden noch. Also nicht, dass ich das normal empfinde, aber offensichtlich kann es so stattfinden. Mhm. Ob wir dann nochmal zurückblicken und sagen, what the fuck? Das ist, weiß ich nicht, wie wir jetzt auf so Elektroschocks-Experimente blicken. Wie konnte das überhaupt möglich gewesen sein?
Ich habe ja das Gefühl, dadurch, dass das jetzt ja auch eigentlich gestartet hat im Rahmen von Reality-TV als Kategorie, finde ich, dass aktuell ist es ja genau das, zu versuchen, so dicht wie es geht, an die Realität zu kommen. Aber du hast absolut recht, wir beide wissen das ja auch. Wir haben halt unterschrieben, dass da 24/7 Kameras auf uns gerichtet sind und das übrigens auch in Dusche und Toilette.
Ja.
Und das war das, ich weiß nicht, dir ging es wahrscheinlich genauso, aber ich wusste überhaupt nicht, dass es ja eventuell die Möglichkeit geben würde zu sagen, okay, ich unterschreibe das alles ab, auf Toilette und Dusche auf jeden Fall nicht. Ich meine, die Kameras sind trotzdem da, aber vielleicht hätte man vorher noch verhandeln können, da sind wir aber, haben wir aber keinen Plan von, dass das auf jeden Fall nicht ausgestrahlt wird oder weiterverwendet wird oder wie auch immer. Im Nachhinein habe ich nämlich eine Anwältin getroffen, die so meinte, dass das rechtswidrig ist, dass das da überhaupt drinsteht. Und das wussten wir nicht und haben es einfach unterschrieben. Das heißt, es könnte jetzt in der Theorie, könnten sie jetzt jederzeit was mit diesen Bildern machen. Nicht, dass das jemand wollen würde, aber auch grundsätzlich eigentlich unnötig, dass dort Kameras sind.
Und vor allem war die Argumentation, weil ich hatte sogar in einem Telefonat, meinte ich so, also es gab ja eine ganz lange Zeit, in der ich meinte, ich mache halt nicht mit, ich unterschreibe den Vertrag nicht. Und da hatte ich ganz viele Telefonate und in einem meinte ich eben auch, das geht für mich halt nicht. Also auf Toilette zu gehen, während eine Kamera läuft, ist halt für mich undenkbar. Und dann wurde mir versichert, dass vor Ort auf jeden Fall eine Toilette sein wird, ein Badezimmer und eine Dusche, in der keine Kameras platziert sind. Und dass das dann schon geht. Die Begründung, warum das so sein würde, ist, dass wenn man sich ja im Bad zusammen fertig macht oder zusammen ins Bad geht und knutscht oder erzählt oder so, dass das halt unmöglich sein kann, dass es da einen Raum gibt, in dem man quasi Dinge machen kann, ohne dass die Kamera das mitbekommt.
Was ich da total bemerkenswert oder was ich da bemerkenswert im negativen Sinne finde, ist, dass da ja vor allem, wenn man noch nie in einem Format war, ja auch so eine richtige Macht im Balance herrscht, oder? Man ist eine Person, die nichts weiß von der ganzen Sache, die denkt, okay, das wird wohl, die werden das wohl schon nicht so machen, vor allem wenn dir jemand dann am Telefon auch noch verspricht, es wird ein Bad und eine Toilette ohne Kameras geben und du dir vielleicht gar nicht drüber im Klaren bist, man könnte da natürlich noch irgendwie weiter verhandeln. Ja. Denn ich glaube, ich habe schon öfter mal gehört, dass zum Beispiel Elena Miras mittlerweile Verträge hat, wo immer drin steht, nichts darf von ihr gezeigt werden, wenn die auf Toilette ist, wenn sie so einen Nippelblitzer hat, das darf nicht gezeigt werden. Ich weiß nicht, ob das stimmt, das habe ich zumindest mal gehört. Aber ich glaube wahrscheinlich, je bekannter man wird, desto mehr Macht hat man ja dann auch, die Verträge zu verhandeln. Aber vor allem für Leute, die das erste Mal dabei sind, die vielleicht auch noch total jung sind, finde ich schon schwierig, dann denen da solche Verträge unterzujubeln.
Ja,
oder unterzujubeln, denen solche Verträge vorzulegen mit dem Wissen, dass die wahrscheinlich noch nicht erfahren genug sind, dann da weiter zu verhandeln.
Aber ehrlicherweise habe ich das Gefühl, und ich sage das jetzt einfach mal sehr bold, dass sämtliche Formate, die von RTL produziert sind oder hinter denen RTL steckt, aber auch andere Sender, dass da generell Medienverantwortung wirklich fast gar nicht stattfindet. Also alleine sowas in einen Vertrag reinzuschreiben ist ja anscheinend rechtswidrig und dass das überhaupt dann platziert wird, ist ja schon ein großes Problem.
Und wir haben ja tatsächlich bei manchen Formaten schon auch Leute explizit auf der Toilette gesehen bei, wie nenne ich es jetzt elegant, beim großen Geschäft. Das fand ich schon grenzwertig, weil ich mir da auch gedacht habe, das haben die sich wahrscheinlich nicht so vorgestellt, dass sie in dieser Situation jetzt gezeigt werden.
Ja, also ich habe da einen Clip, weil mir der mal angezeigt wurde und weil der wahrscheinlich irgendwie viral ging, wo jemand auf Toilette sitzt und mit einer anderen Person redet und die Toilettentür offen ist. Das ist natürlich dann wahrscheinlich so eine Zwischensituation, wo die Person, selbst wenn sie drinstehen hätte, okay, nichts von mir auf Toilette, während ich allein im Bad bin, so nach dem Motto. Aber in dem Moment, wo die Tür auf ist und sie sich mit einer Person in einem Raum unterhält, ist das wahrscheinlich so ein Zwischending. Ich glaube, also wir haben das tendenziell auch gemacht, nur nicht, als wir auf Toilette saßen. Dann war schon die Tür zu und dann wäre das nicht gezeigt worden. Ich glaube, es gibt auch Personen, denen das in solchen Momenten dann auch wurscht ist, weil sie ja dann sich so mit offener Tür unterhalten und denen ja auch klar ist, dass das auf jeden Fall gezeigt werden kann.
Jetzt nochmal die Schleife zurück zu Marleen zu ziehen, das sagt man nicht so, ne? Egal. Marleen, ich habe das Gefühl, die ist fast wie eingefroren, oder? Also ich finde, die ist so verängstigt. Und was ihr gesagt habt mit den Kameras, ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen. Die guckt da manchmal richtig doll rein. Und total spannend, dass ihr jetzt auch sagt, dass sie euch das auch gesagt hat, dass das sie mit den Kameras schon auch gestresst hat. Und ich habe das Gefühl, das wirkt sich auch total auf die Dynamik zwischen ihr und Inchi aus. Also es ist nicht nur ein Problem zwischen ihr und Lea, sondern auch zwischen ihr und Inchi.
Ja, kennt ihr das, wenn man so keine Antwort findet in seinem Kopf, weil man keinen Zugang dazu hat oder zu einem Gefühl hat und dann so wegguckt und durch die Gegend guckt? Ihr könnt das bestimmt viel besser wissenschaftlich erörtern, aber ich kenne das auch, wenn mir was nicht einfällt oder ich gerade keine Worte finde, dass ich dann so in die Gegend gucke und ich glaube, da ist es dann noch ablenkender, wenn da so eine Kamera auf dich gerichtet ist. Und was wir ja bisher von Marleen mitbekommen, ist ja tatsächlich, dass sie ich unterstelle dir das jetzt mal, aber eher nicht so den Zugang zu ihren Gefühlen hat, wenn dann Kopfentscheidungen trifft und ihr das aber dort mit dem Druck, den man dort hat und mit den komplett verwirrenden Gefühlen zu wahrscheinlich zwei Personen mindestens, noch schwieriger fällt, in irgendeine Richtung eine Aussage zu machen, weil sie in erster Linie niemanden verletzen will, zweitens gar nicht weiß, was will sie eigentlich und drittens ja, wir nicht vergessen dürfen, dass gerade Marleen, das fällt mir bei ihr richtig doll auf, dass sie auch komplett verinnerlicht hat, was für eine Show sie hier ist und was ihre eigentliche Aufgabe ist und das alles zusammen in einem krassen Konflikt steht in ihr drin.
Voll. Ja, das ist eigentlich ja so ein Überlebensmodus, dieses Einfrieren, dieses Freeze, das sieht man auch so richtig krass zum Beispiel an Impalas, wenn die von Löwen oder Tigern gejagt werden, dann fallen die auch in so eine Schockstarre. Und die Funktion davon ist, dass der Körper Energie generiert, bis zum sozusagen der richtige Moment ist, um dann doch noch zuzuschlagen, wenn man eigentlich körperlich unterlegen ist. Und ich habe für mein Buch eine Studie gefunden, wo die ganz, ganz viele Studien über Stressreaktionen in männlichen und weiblichen Körpern analysiert haben. Und die hat gefunden, dass nur 30% dieser Studien an weiblichen Körpern durchgeführt werden und deswegen dieser Freeze-Überlebensmodus gar nicht so viel beschrieben ist und wir den auch gar nicht so sehr kennen, wie zum Beispiel dieses Kämpfen oder Fliehen. Aber das ist eigentlich für Menschen, die weiblich sozialisiert werden, oft die zugänglichste Strategie ist, weil ja Kämpfen vielleicht sich nicht so lohnt, also wenn man halt im Zweifel körperlich vielleicht doch schwächer ist. Und aber auch, weil dominantes Verhalten ja bei Frauen auch mehr bestraft wird, also bei weiblich sozialisierten Menschen. Und ich finde, das sieht man so richtig krass an Marleen, die fast keinen Gedanken mehr, oder auch wie du das eben beschrieben hast, Biene, ne? So dieses, irgendwie geht gerade gar nichts mehr. Das System ist einfach im Shutdown, ne?
Werbung für Sachen, an denen wir alles lieben.
Wenn es um psychologische Unterstützung geht, da gibt es eine Vielzahl von Formen und diese klassische One-on-One-Sitzung mit einer Psychologin ist ja nur eine von ganz vielen. Ich habe aber tatsächlich das Gefühl, dass sobald Menschen das Wort Gruppensitzung hören, dass sie da erst einmal skeptisch sind. Und Franzi, kann ich total verstehen, das würde mir, glaube ich, auf den ersten Blick auch erstmal so gehen. Deshalb habe ich mich mal in die wissenschaftliche Literatur gestürzt und ich habe gefunden, tatsächlich sind Gruppensitzungen total effektiv. Das hat den Grund, dass so eine Gruppe von Gleichgesinnten total unterstützend sein kann und nochmal viele extra Benefits zu einfach einer klassischen Sitzung mit einer Psychologin ganz alleine hat. Nämlich unter Gleichgesinnten, da merkt man direkt, ich bin nicht alleine, es geht anderen vielleicht genauso wie mir und man kann sich halt gegenseitig unterstützen und auch voneinander lernen. Und die Kraft der Gruppenkurse, die kann jetzt jeder und jede für sich nutzen. Und zwar durch Peers. Und Peers ist unser heutiger Partner der Folge und ist deswegen auch ein Perfect Match. Peers bietet psychologische Unterstützung und Beratung in Form von Online-Gruppenkursen an. Die werden angeleitet durch erfahrene PsychologInnen und man arbeitet dort genau an den Themen, die einen beschäftigen. Ohne Rezept und ohne lange Wartezeit.
Die Gruppengespräche von Peers bieten einen richtigen Safe Space. Da kann man direkt lernen, dass die Peers einen eben nicht verurteilen und dass es sicher sein kann, sich zu öffnen. Wenn ich überlege, wie krass ich mich teilweise zurückgezogen habe in meinen allerdunkelsten Zeiten, da wäre Peers auf jeden Fall genau das Richtige für mich gewesen.
Bei Peers kann man aktuell aus 4 Kursen wählen. Depressive Stimmung, Stress, zwischenmenschliche Beziehung und Angst. Und bei der Wahl des richtigen Kurses wirst du durch einen Intake-Fragebogen und bei Bedarf auch telefonisch von einer Psychologin unterstützt. Beim Kurs zur Angst geht es darum, die eigene Angst zu verstehen, zu ergründen, woher sie kommt und welche Faktoren sie beeinflussen. Und man lernt Strategien, besser mit Ängsten umzugehen, den Selbstwert zu steigern und negative Glaubenssätze loszulassen.
Dina, ich wusste ja lange gar nicht, dass ich eigentlich super viele Ängste habe. Ich dachte immer, dass es total normal ist, so wie ich mich fühle, weil ich das einfach nicht anders kannte. Sodass ich, bevor ich Therapie gemacht habe, super schnell gedacht habe, dass Menschen mich zum Beispiel verurteilen. Und ich kann aus eigener Erfahrung wirklich sagen, dass sich mit den eigenen Ängsten zu beschäftigen und sie loszulassen wirklich alles verändern kann.
Wenn das für euch gut klingt, dann könnt ihr das Ganze unverbindlich testen, denn der erste Monat ist umsonst.
Für unsere Zuhörenden gibt es noch einen extra Bonus. Denn wenn ihr euch für Peers entscheidet, gibt es mit dem Code TRASH, T-R-A-S-H, alles groß geschrieben, noch einen extra Monat umsonst.
Alle Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Das nächste Date, das mit Inchi, das finde ich aber fast ähnlich unangenehm. Aber ich glaube, da liegt es nicht an der Kamera. Oder zumindest nicht nur an der Kamera, oder?
Also dieses Date von Inchi und Lea auf dem Boot, also das hat ganz viele wirklich schlimme Gefühle in mir ausgelöst, weil man als Zuschauerin schon mitbekommt, also wie dünn diese Luft ist quasi. Die sind ja so ein bisschen isoliert auf diesem Boot. Also es gibt in Anführungszeichen quasi keinen Fluchtweg. Also man sitzt sich gegenüber, man kommt da nicht mehr weg. Und dann konfrontiert Lea Inchi ja eigentlich permanent mit der Situation und Inchi, die selber auch, glaube ich, noch gar nicht zu dem Zeitpunkt ihre Gefühle ganz klar formulieren kann, weil es ja auch alles so ein bisschen so ein Knäuel im Kopf ist. Und das können wir ja auch aus Erfahrung sagen, dass sich alles immer sehr viel intensiver anfühlt und man da auch vielleicht gar nicht anfänglich einordnen kann, ist das wirklich, bin ich wirklich verknallt oder mag ich die Person einfach gerne, weil wir Zeit miteinander verbringen. Und das ist einfach eine Situation, ja, die so ein bisschen einengendes Gefühl auch auslöst.
Absolut. Und ich habe mich da die ganze Zeit gefragt, wieso hat die Inchi eigentlich überhaupt eingeladen? Denn mir kam das ein bisschen so vor, als wäre die Lea einfach total versteift darauf, herauszufinden, wer von den Frauen jetzt hier für, in Anführungszeichen, die falschen Gründe ist. Und als würde die deswegen so ein bisschen die wenige Zeit, die die halt hat, mit dieser Mission verschwenden, also herauszufinden, wer ist hier für die falschen Gründe, anstatt tatsächlich irgendwie nach der Liebe zu suchen. Und mir kam das so vor, als hätte die Inchi nur eingeladen, um der jetzt so auf den Zahn zu fühlen und zu schauen, was mit der Marlene ist. Und ich finde das eine totale Verschwendung von einem Einzeldate. Und jetzt so im Nachhinein mit der Information frage ich mich auch, ob das mit der Celia, ob das so eine ähnliche Situation war und in so eine ähnliche Richtung ging. Denn die Celia, die war ja die erste One-on-One-Situation in diesem Kanu, ne? Die erste One-on-One-Situation der ganzen Staffel. Die war das erste Einzeldate. Und ich frage mich jetzt im Nachhinein, ob das wirklich war, weil die Celia kennenlernen wollte. Oder ob die halt krampfhaft versucht, die Menschen herauszufiltern, die nicht wegen ihr da sind. Und ich verstehe den Wunsch natürlich so auf die eine Art und Weise. Aber andererseits muss man halt auch sagen, man kann nicht alles im Leben kontrollieren. Da sind ganz sicherlich Frauen dabei, die nicht wegen ihr dabei sind. Aber die Show ist ja auch nicht irgendwie der Maulwurf, ne? Das Ziel ist ja nicht herauszufinden, wer das nicht ehrlich meint, sondern das Ziel ist, herauszufinden, wer könnte eine potenzielle Partnerin sein. Und bei dem ganzen Date hatte ich ein bisschen das Gefühl von, okay, Lea, das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine falsche Mission. Man kann halt nicht alles im Leben kontrollieren. Und ich habe mich echt gefragt, wie ihr das seht.
Exactly, die Beobachtung haben wir auch gemacht. Und deswegen haben wir jetzt nämlich einen Spitznamen für Lea, den wir auch immer wieder, wenn solche Situationen auftauchen, ist ja obviously nicht die erste. Und den öffnen wir euch jetzt in 3, 2, 1. Controlea.
Controlea.
Ist richtig gut. Ja. Und ich kann, glaube ich, nur bestätigen, dass wir gleichen Beobachtungen gemacht haben. Aber ja, Franzi, hau raus.
Nee, und ich auch. Ich sehe das ganz genauso. Und so dieser Versuch zu kontrollieren, vor allen Dingen, wenn man unsicher wird, das lässt ja auch wieder so ein bisschen auf einen ängstlichen Bindungsstil schließen. Und da haben wir auch schon vor ein paar Folgen drüber geredet, vor allen Dingen auch schon in der Dynamik mit der Maike, dass ich habe da die Vermutung aufgestellt, Lea eher so einen ängstlichen Bindungsstil hat und sich dann eher vermeidendere Menschen raussucht, die sie dann gut findet, wo sie dann aber versucht zu kontrollieren, finden die denn mich jetzt wirklich gut oder irgendwie halt sich, um sich diese Sicherheit zu schaffen, die Menschen ihr ja nicht geben können, was so ein bisschen an den Menschen liegt, die sie halt dann auch gut findet. Da habe ich mich gefragt, Lea, findest du denn überhaupt Menschen anziehend, die einfach so da sind, ne, und verfügbar sind? Oder muss es vielleicht auch immer jemand sein, der so ein bisschen unerreichbar ist?
Ja, also dieses Thema, das trifft es jetzt, also was ihr beide gerade gesagt habt, das trifft unsere Einschätzung eigentlich auf den Punkt. Und das ist ja auch so ein bisschen, wenn wir jetzt diese Vermutung anstellen, und ich möchte an der Stelle auch nochmal sagen, wir lassen ganz viel Raum dafür, dass das nur unsere Wahrnehmung der Situation ist, und wir ja auch nicht immer alle Situationen und vor allem auch dieses Bootsdate ging ja noch weiter, das wissen wir auch. Da sind auch noch richtig liebe Gespräche gefallen, also zwischen Inchi und Lea zu dem Zeitpunkt. Das haben wir jetzt ja nicht gesehen und deswegen können wir ja nur mit dem Material arbeiten, was wir sehen. Aber all diese Punkte, die ihr gerade gesagt habt, die lassen wirklich auf so ein sehr kontrolliertes Dating-Verhalten schließen oder vielleicht auch darauf, dass Lea im Haus, in der Villa gar nicht so wirklich eine Person auch noch sieht, die sie interessant findet, worauf sie sich dann auch konzentrieren könnte, sondern deswegen eher dieser, ich sag mal, selbstgemachten Aufgabe nachgeht, herauszufinden, was da vor sich geht, während sie nicht dabei ist. Und es gibt an der Stelle einen Tee, den wir droppen können, weil KandidatInnen das jetzt auch auf Instagram gepostet haben und wir wissen das schon ein bisschen länger. Also wenn ihr wollt, würde ich an der Stelle ein bisschen Tee spillen.
Unbedingt.
Immer.
Und zwar gab es eine sogenannte Aftervilla. Das ist wohl was, was es auch schon in vorherigen Staffeln gab. Davon habe ich aber nie was gehört. Das ist das erste Mal, dass ich davon was höre.
Uns gab es das nicht.
Ja, bei uns gab es das nämlich nicht. Ja.
In der letzten Staffel schon. Da habe ich auch gehört, dass die richtig wild war.
Genau. Und das haben wir nämlich jetzt auch mitbekommen. Und in dieser Aftervilla, das ist quasi, ich weiß gar nicht, wer das organisiert. Ich glaube nämlich nicht die Produktion. Aber das sind die KandidatInnen dann selber, die dann quasi eine Zweitvilla haben und die als Auffangbecken für alle KandidatInnen dient, die in der Show ausscheiden. Und ich sage das jetzt mal so bisschen flapsiger, in dem Moment, in dem die Princess ja vielleicht gar nicht so interessant ist, dann nimmt man vielleicht noch ein paar Nächte mit, einfach weil man da ja zusammen ist und vielleicht auch nicht ganz am Anfang rausfliegen möchte. Aber danach ist es eigentlich fast ja cooler, Happy Time zu haben und nicht vor Kamera sich nicht mit der Princess beschäftigen zu müssen, einfach Good Times in Thailand zu verbringen. Und das wurde rausgefunden von Lea während der Dreharbeiten, die gar nicht so amused darüber war. Wie das rausgefunden wurde, lassen wir an der Stelle auf jeden Fall mal aus. Da waren aber wirklich ein paar nicht so clever. Ja, und ich kann mir einfach vorstellen, diese Tatsache oder dieses Wissen darüber auch dazu führt, dass Lea ja auch nicht mehr so richtig amused ist, alle da kennenzulernen und so richtig halt permanent da hinterfragt, wer ist denn überhaupt für mich hier? Oder wer hat einfach nur Bock auf Thailand und Good Times?
Und da müssen wir ja noch dazu sagen, dass es, ich sag das mal aus meiner Perspektive, ich finde das bis zu einem gewissen Punkt auch total verständlich. Also ich habe da Verständnis für, weil Lea ja eh schon nichts aus der Villa mitbekommt. Alle anderen sehen sich 24/7, außer es geht mal jemand auf ein Date, haben quasi Urlaub, Sonnenschein, haben da Essen, was sie wollen, können da machen, was sie wollen, sind da den ganzen Tag am Pool und haben komplett Zeit mit sich selbst und alle sind beieinander und lernen sich kennen. Diese Möglichkeit hat Lea nicht. Lea hat immer nur die begrenzte Zeit von Gruppen- oder Einzeldates oder an diesen Entscheidungsabenden. Das ist eh so eine begrenzte Zeit mit noch so viel KandidatInnen, dass es da ja eh schon mal eine Disbalance gibt zwischen wie lerne ich Leute kennen und wie lernen die Leute sich kennen. Und dann kriegst du noch mit, okay, die lernen sich danach auch nebenbei noch in einer anderen Villa kennen. Klar kriegen das die Leute in der, ich sag mal, aktiven Villa mit den Kameras ja nicht so mit, was da passiert in der After-Villa. Und vielleicht wissen die das auch noch gar nicht, sondern nur Lea weiß das in dem Moment. Aber quasi von allen Seiten bekommen sie mit, alle lernen sich kennen, außer sie, die hier, und das ist nun mal das Format, Leute kennenlernen soll, beziehungsweise wo alle anderen die Aufgabe haben, sie kennenzulernen, kriegt am wenigsten vom Kuchen ab. Und deswegen finde ich, dieses ganze Kontrollea-Universum hat zu Teilen auch einen gerechtfertigten Part.
Absolut. Ich finde das, also wenn wir jetzt davon mal ausgehen, dass sie einen eher ängstlichen Bindungsstil hat, dann schlägt das ja auch genau da rein.
Ja.
Die geben sich so die Hand einfach.
Voll.
Und ich glaube, so soziale Exklusion, ne, also die Außenseiterin zu sein, das ist ja für alle Menschen schrecklich. Ich habe mal eine Studie gelesen, dass Außenseiterin zu sein, ausgeschlossen werden, dass es genauso wehtut wie ein Herzinfarkt.
Oh wow.
Das ist wirklich schlimm, weil wir sind ja soziale Menschen, ne? Und wenn ich jetzt mich versuche, da in die Lea hineinzuversetzen, zu hören, alle haben die Zeit ihres Lebens, die hängt da irgendwie so ein bisschen isoliert in einer Villa, kriegt nichts mit, dann haben die auch noch so eine wilde After-Villa. Kann ich verstehen, dass das wehtut.
Jetzt dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass Lea trotzdem, wir haben es schon betont, einen Bindungstyp hat, der ein bisschen Kontrolle mit sich bringt von ihrer Seite. Und ja, dieses Date auf diesem Boot, das ging viel länger. Das ist ein Tee, den wir auf jeden Fall spielen können. Uns hat Inchi nämlich gesagt, dass dieses, ich habe nämlich auch das Gefühl gehabt, das Date ist voll verschwendet und warum macht Lea das? Und wir haben sowohl von Lea als auch von Inchi Input dazu. Einmal von Lea, dass sie selber nicht Inchi auf das Einzeldate eingeladen hätte, sondern dass es in dem Fall von der Produktion dann Vorschlag gab sozusagen und sie nicht eine Person einladen konnte, die sie gerne eingeladen hätte. Ich weiß, dass das bei uns nicht so extrem war. Also es gab schon, so Iri hat da gesagt, wen sie wie wo einladen will oder rauswerfen will. Und es gab so Vorschläge von der Produktion. Aber im Laufe der Staffeln ist das krasser geworden mit, ihr dürft eher den, die Person und die nicht. Und jetzt in der vierten Staffel ist, glaube ich, auch die Produktion, das heißt, glaube ich, das wissen wir, nicht so amused gewesen von, es passiert so viel, was nichts mit Lea zu tun hat. Und deswegen haben sie, glaube ich, auch sehr bewusst gesagt, okay, lad jetzt bitte Inchi ein. Und dieses Date ging halt auch viel länger, als wir natürlich gesehen haben, klar. Und da war von Inti und Lea auch gesagt, dass sie auch super entspannte, austauschende Kennenlernmomente auf diesem Boot hatten. Auf der anderen Seite sind die Dinge, die wir sehen, ja auch wirklich gesagt worden. Und die sind genau auf dieses Thema bezogen gesagt worden. Und da sehen wir eine Lea, die sehr direkte Ansagen und Aussagen macht und eine Inti, die da auch so, und die sitzen sich auch die ganze Zeit einen Meter auseinander, dass selbst nach einem Cut sitzen die sich noch einen Meter auseinander und das ist halt nicht so das Flirty Date, was man in so einer Location vielleicht hätte haben können.
Von einem richtig schrecklichen oder nicht so schönen Date switchen wir jetzt einmal in ein super cutes Date oder was zumindest sehr cute gemeint werden sollte. Da können wir nämlich auch gleich drüber sprechen. Wie habt ihr denn das Date von Maike und Lea wahrgenommen?
Ich fand es schön. Ich habe es gesehen. Ich habe gedacht, ach, ich glaube, wir sehen hier echt zwei Menschen dabei zu, wie die sich so wieder ineinander verlieben.
Du bist ja selber auch nicht Teil unserer queeren Community. Deswegen will ich eigentlich, bevor Franzi vielleicht noch drei Dinge dazu sagt, dich einmal fragen, fandst du irgendwas an dem Date problematisch oder ist dir irgendwas aufgefallen oder so auch an vielleicht am Habitus irgendwas?
Okay, du fragst das so, als da fällt mir auf, ich sollte unbedingt ja sagen, aber die ehrliche Antwort ist nein.
Und das finde ich super spannend und ich glaube, dass alle Personen aus der queeren Community zumindest an dem Punkt jetzt schmunzeln werden. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wie Franzi das Date wahrgenommen hat.
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, du spielst auf den Moment ab, in dem Maike zu Lea sagt irgendwie, ach, wieder wie gewohnt jetzt mit der Cappy, oder?
Auch.
Auch.
Auch, genau. Ja, genau, weil Lea auf einmal so ganz anders aussah als halt vorher. Das ist halt generell was mir häufig schon aufgefallen ist bei den Princesses, dass die, also vor allen Dingen bei Madeleine ist mir das ehrlich gesagt aufgefallen, dass die dann nach der Show, als ich mir ihr Instagram angeguckt habe, so sehr anders aussah und sich selber präsentiert hat, als sie in der Show gezeigt wurde. Also ob jetzt ihre Haare unter den Armen weggemacht wurden oder einfach so generell der Kleidungsstil. Und das ist auf jeden Fall mir hier aufgefallen, dass das bei Lea auch so ein bisschen, also da wirkte sie auf einmal vom Styling halt sehr anders als sonst, vor allen Dingen so bei den Happy Hours.
Ich finde, dass gerade Madeleine, weil du es jetzt angesprochen hast, die Princess war, die noch am nächsten und ehesten an ihrem eigenen Style selber dran war. Also das mit den Achselhaaren, das war natürlich ein Ding und das war wieder so ein die Gesellschaft ist noch nicht ready für Achselhaare-Moment, der wirklich durch ist. Ansonsten fand ich eigentlich, dass Madeleine in ihrer Femme Presentation eigentlich sehr, sehr nah an ihrem eigenen Stil war, während zum Beispiel Iri sehr viel mehr Make-up getragen hat und Lashes bekommen hat und Hair-Extensions, was Iri privat nie tragen würde. Und auch eine Hannah immer so Glitzer-Lidschatten getragen hat und kurze Sachen und High-Heels. Und
leider.
Ja, und da haben wir Hannah auch nie mehr drin gesehen, so privat. Ja, also Lea ist ja sonst eigentlich, finde ich, immer so irgendwo zwischen Femme und Mask. Wir sprechen jetzt von den Stereotypen. Und jetzt ist sie ja eher mit Cappy nach hinten und Shirt offen und Haare offen, kein Make-up. Bisschen entspannter, relaxer, aber auf jeden Fall more Mask. Und das ja nicht nur in ihrem Look, sondern auch in ihrer ganzen Attitude.
Voll. Hält sie nicht Maike auch irgendwie die Autotür so auf und so? Ich finde, sie ist richtig in ihrer Energy da.
Sie ist so tough und da selbstbewusst und da ist gar kein Zögern und da ist auch keine Kontrolle, sondern sie hat in diesem Moment einfach die Kontrolle über Maike. Und beide, das muss man dazu sagen, fühlen sich auch in diesen Rollen in dem Moment sehr wohl. Das ist was sie kennen, was sie miteinander kennen, was sie miteinander schon hatten und wo sie sich zumindest in dieser Konstellation sehr wohl fühlen. Und das macht nach außen so einen anderen Vibe in diesem Date, wie ich finde. Mhm. Und ich glaube, es gibt noch ein paar andere Punkte, die du jetzt meint, die wir so ein Müh besonders finden, sage ich mal.
Erzähl ich bin
mal.
So gespannt.
Ja, Biene, mach mal. Was finden wir denn besonders?
Also, ich habe schon gesagt, das ist alles so ein bisschen viel selbstbewusster, viel, also Lea ist irgendwie gefühlt ein anderer Typ. Sie ist nicht verunsichert, weil Maike jemand anders toll finden könnte. Und Maike haut da genau da auch rein und ist komplett mit Herzen in den Augen zu Lea gerichtet. Und Lea hat ihr ja auch mit diesem Hundedate kompletten Gefallen getan. Ja, sie weiß nämlich genau. Das wisst ihr jetzt wahrscheinlich auch schon, Maike hat ja selber einen Hund. Und deswegen passt es natürlich ganz gut. Und da gibt's zum Beispiel die Aussage von Lea während dieses Hundedates. zu Maike, wo sie sagt, naja, du magst es ja schmutzig. Das ist jetzt in erster Linie erstmal nicht problematic, aber so dieses Herausspielen von, ich weiß was über dich, was du in deinem Sexleben offensichtlich interessant findest und ich stell das jetzt hier so raus, weil ich kenne dich ja schon und so, ist so der erste Moment, wo wir, glaube ich, so einen kleinen Ick-Moment hatten. Und was aber, es widerspiegelt auch so eine offene Lockerheit, die beiden miteinander haben, aber es war auch so ein kleiner Ick-Moment. Und dann später gab es eben Momente auf diesem, wir haben nachgeschaut, es ist Laderampe, ist es immer noch nicht, ne? Wie heißt das vom Pickup hinten? Ladefläche.
Genau, Ladefläche.
Genau, ja. Und da hatten die ja auch so ein Miteinander und auch eine körperliche Konstellation, die auch was mit dem, ne, Cappy nach hinten und Äußeren von Lea zu tun hat. Aber Lude, kannst das mal ausführen, was das da für ein Bild ist, was wir da gesehen haben.
Also ich bin ja noch einen Schritt weiter gegangen. Und zwar habe ich dieses Hundekuscheln davor als Emotional Priming genannt, für das Date danach. Maike sie ja eh schon komplett vorher anhimmelt. Eigentlich ihre Performance belohnt mit Lachen, Strahlen und Happy. Eine ganz andere Maike ist als sie, die wir auch in der Villa kennengelernt haben. Zum ersten Mal so richtig und ausgelassen. Und dieses Bild, es gab während dieses, was war das denn, diese Go-Kart-Fahrt, nicht Go-Kart, aber diese Fahrt, da haben die doch auch dieses Gespräch danach geführt, in dem Maike danach so ein bisschen zusammengebrochen ist und sich so ein bisschen in Leas Arm gekauert hat und fast in Embryostellung in Leas Arm saß. Und dann finde ich, ist da, also es gab schon mal einen ersten Hinweis auf die Dynamik und jetzt dieses ganze, Lea ist fast in der Macho-Performance, die ich auch, wie ich das sehe, nicht ganz enjoyen kann, weil das so überzogen ist und Maike so dolle das belohnt mit Strahlen und Lachen und auf sie eingehen und mit Intimität. Also die küssen sich ja dann super intensiv und es gibt auch diesen Moment eben auf der Ladefläche, da schaut Lea Maike an ihr so runter und die sprechen eigentlich miteinander und dann rutscht ihr Blick in ihren Ausschnitt und sagt so, ja, sorry, ich muss dir da quasi in den Ausschnitt gucken. Und die Reaktion von Maike daraufhin ist, dass sie das belohnt, indem sie ihre Boobs noch hochhebt und sie so anstrahlt und anguckt. Also ich finde, da wird einfach sehr diese Dynamik zwischen den beiden klar. Und zusammen so, wenn man intim ist und vor allem, wenn so viele Dinge geklärt sind, auch so einen sexy Vibe miteinander auch beim Flirten zu haben, finde ich, dass es primär was super positiv ist, weil das heißt einfach, dass zwei Personen da super eng und vertraut miteinander sind. Aber an der Position, wo wir uns jetzt befinden, dass Lea nämlich quasi immer wieder abfragt, inwiefern gehört ihr mir oder seid ihr da für mich? Und dass diese Karte dann immer wieder ausspielt und Maike das dann, ich glaube, auch unterbewusst oder unbewusst belohnt, dieses Verhalten, stärkt das natürlich Lea in ihrer Performance und schafft aber auch schon wieder dieses Gefälle von oben herab. Ich frage das und bekomme das, was ich will. Also ich finde einfach, da gibt es so ganz viele schwierige Momente, die halt für mich sich nicht nur positiv und cute lesen. Und dann auch, als sie sich verabschieden, gibt es halt nochmal diese ganz feste Umarmung und auch körperlich nochmal connecten, damit es auf jeden Fall safe ist zwischen den beiden. Das, also, kann man alles sehr cute sehen, weil da gibt's auf jeden Fall auch den Moment und ich sehe auch Lea das erste Mal richtig ausgelassen und strahlen und beide glowen auch. Also das sehe ich auch, aber mit diesen etwas negativeren Hintergedanken auf jeden Fall.
Es ist ja auch so ein bisschen die Bestätigung, was wir alle vermuten, ja, dass wenn Lea eine gewisse Sicherheit bekommt, dass sie dann erst, ich überspitze jetzt erstmal, sie selbst sein kann und so ihre favorisierte Rolle nicht spielt, aber lebt vielleicht. Mhm. Und weil wir sie ja eben auch anders kennen, ist es halt super spannend zu beobachten, wie es denn ist, wenn sie die Bestätigung hat, dass sie toll gefunden wird, dass sie die Kontrolle in Anführungsstrichen hat. Und da passt Maike als Puzzleteil halt perfekt dazu.
Ja, ich finde das eine unheimlich gute Beobachtung. Und mir ist aufgefallen, dass ich in der Folge davor war das, glaube ich, in der Happy Hour mal so einen ganz ähnlichen Vibe hatte. Als Lea so wütend in die Villa kommt und dann abcheckt, wer ist denn jetzt überhaupt noch da? Und dann redet sie, glaube ich, mit Christine und eben Maike. Und dann sagt Maike, ja, und ich habe beim Küssen drin auch geknutscht, aber ich würde da nie weitergehen. Irgendwie so, dass ich den Eindruck hatte, das ist fast schon Lea-Pleasing, wenn man das so nennen will. Dass sie ganz doll jetzt ihr versucht irgendwie, also so die Gute zu sein und alles richtig zu machen. Wo man sich dann schon so ein bisschen fragt, okay, du bist jetzt in dieser Rolle, aber wo ist da jetzt die Maike und wie lange kann das gut gehen auch? Also ich kann mir vorstellen, dass das jetzt erstmal so super funktioniert, aber irgendwann kommt ja die Maike wieder durch mit all ihren Ecken und Kanten und vielleicht, ja, also ich habe einfach das Gefühl, es kann es ja nicht ewig halten, auch ja. Falls sie gewinnt für eine Beziehung oder so. Ne?
Hat sie ja auch offensichtlich vor einem Jahr nicht.
Aber ich finde das so eine spannende Beobachtung von euch und habe ich das richtig verstanden, dass ihr quasi schon darin auch so eine, in der Beziehung zwischen den beiden oder auf diesem Date wieder so ganz klare heteronormative Geschlechterrollen seht, die, obwohl es eine queere Beziehung ist, das schon eigentlich so sehr heteronormativen Dating-Scripts folgt.
Also zumindest die von heteronormativen Menschen gesellschaftlich erwartet wird.
Ja.
Die jetzt grundsätzlich nicht schlecht ist, also weil jede Person ja selber entscheiden kann, wie sie Beziehung führen möchte, die aber eher, sage ich mal, gesellschaftlich erwartet.
Und ich glaube, ich fände es voll gut, wenn wir eher von Performance als von Rolle sprechen. Nicht, weil Rolle als Wort komplett falsch wäre, aber ich glaube einfach, dass diese Mask oder Femme-Performance, das ist ja auch was, also worüber dann gesprochen wird oder was man richtig festmachen kann. Und Rolle hört sich so an, als wäre das wie ein Ding, in das man so reinschlüpft. Und ich glaube, dass eine Performance nicht, also da kann man auch reinschlüpfen, da gibt es bestimmt auch Parallelen zwischen Rolle und Performance, aber die kann man nicht so gut ablegen wie eine Rolle, weil Rolle klingt so wie in einem Theaterstück oder sowas.
Können wir gerne machen. Ich finde das generell einen sehr spannenden Punkt und ich finde, wir können da auch einfach nochmal sprechen in Bezug auf euren Podcast oder euch als Person. Fände ich super spannend, weil euer Podcast heißt ja Family. Und Lou, du hast ja auch beim CSD ein Schild hochgehalten, Not Femme for the Male Gaze. Daraus habe ich jetzt mal geschlussfolgert, dass ihr euch schon, also dass Femme jetzt nicht eine Zuschreibung ist, die für euch primär vom Außen über euch getätigt wird, sondern dass ihr euch auch wohl damit fühlt und irgendwie auch stolz seid, Femme zu sein. Schon, oder?
Ja, also das kann ich auf jeden Fall für mich, und Lou sagt ja bestimmt auch gleich was zu, bestätigen. Ich kann mich komplett mit der Bezeichnung Femme identifizieren. Und das war bei mir aber ein längerer Weg. Ich bin jetzt froh, dass ich das so über mich sagen kann und zumindest in mir drin fühle. Es gibt auch oft ein paar andere Anteile und grundsätzlich würde ich aber, wenn es jetzt eine Zuschreibung geben würde, mich als Femme-Person auch einschätzen lassen wollen und mich selber dort auch wiederfinden, was eine ganz angenehme Situation ist, dass man nicht anders vielleicht bewertet werden würde und sich damit eben auch wohlfühlt.
Ich hatte, als ich mich geoutet habe, eine Zeit, in der ich selber dachte, oder dass ich super maskulin sein muss, wenn ich lesbisch bin. Und das hing damit zusammen, dass meine erste Freundin auch Fußball gespielt hat und mir auf dem Sportplatz irgendjemand mal gemeint hat, so, du bist mit so einem Püppchen zusammen. Und das für mich dazu geführt hat, dass ich mich super unwohl in meinem sehr femininen Austreten, also ich habe einfach mich gar nicht mehr danach gefühlt und dachte, gut, jetzt habe ich mich geoutet. Oder ich habe auch ganz lange gesagt, ich label meine Sexualität nicht. Aber für mich war klar, in dem Moment, in dem ich auf Frauen stehe, muss ich automatisch maskuliner werden, weil es ja auch keine Vorbilder gab. Und dann gab es eine Phase, in der ich sehr lange so zwei T-Shirts übereinander getragen habe und so Baggy Jeans und so Holzfällerhemden hat man damals auch getragen. So richtig Tumblr einmal durchgespielt. Ich habe mich aber irgendwann super unwohl damit gefühlt, weil ich natürlich auch schon immer richtig viel Spaß an Make-up hatte. Ich hatte schon immer viel Spaß an langen Haaren und Locken und viel Schmuck zu tragen. Und irgendwann habe ich dann einfach hingenommen, nicht mehr als lesbisch erkannt zu werden und gleichzeitig aber dann trotzdem die Dinge zu tragen und mich zu, also auszudrücken, wie mir das einfach gefällt und wie ich mich wohlfühle. Und das hat dann immer weiter, also bis heute, dazu geführt, dass ich als Person einfach eher feminin bin und mir dafür meine Sexualität tendenziell eher abgesprochen wird. Ich mich aber viel, viel wohler fühle, als in irgendeinem Stereotyp zu leben. Und als das so ein bisschen auch auf Social Media besprochen habe, weil mich Leute auch gefragt haben oder ich auch öfter mal gehört habe, naja, die geht auf jeden Fall irgendwann nochmal zu einem Mann zurück. Wenn du so feminin bist, dann kannst du nicht nur auf Frauen stehen. Das fühle ich überhaupt nicht. Ich möchte Raum dafür lassen, dass irgendwann in meinem Leben nochmal ein Mann mir begegnet, aber ich stehe so wenig auf Männer, dass ich das wirklich für sehr gering einschätze. Aber ne, den Raum will ich nicht für immer zumachen. Sexualität kann ja auch fluid sein. Aber generell fühle ich mich mit meiner Sexualität und als lesbische Frau trotz femininer Performance einfach am wohlsten. Dieses Not Femme for Male Gaze kommt aber eigentlich daher, dass ich einfach leider Erfahrung gemacht habe, dass mir durch meine Self-Expression und mit einem sehr femininen Auftreten meine Sexualität vor allem von Männern abgesprochen wird, die dann, und das haben leider auch viele erlebt, so wie ich das mitbekommen habe, auch in sich in Situationen wiedergefunden haben, dass Männer eine beweisen wollten, dass man nicht straight ist. Und das leider nicht nur mit Worten, sondern auch sehr übergriffig wurden.
Ja, das kenne ich auf jeden Fall auch. Das ist einfach nur fürchterlich.
Mhm.
Und ich finde es voll schön, was ihr sagt, dass so viel Selbstermächtigung und Freiheit in eurer Femme-Representation liegt. Ich habe erstmal noch eine Folgefrage und die ist, ob sich das Femme bei euch denn auf euer, also offensichtlich aufs Aussehen und wie ihr euch gerne zeigt, bezieht, aber bezieht sich das auch auf so Charaktereigenschaften und vielleicht auch, wen ihr als Partnerin dann wählt? Also, dass ihr dann auch eher so auf Stereotyp maskuline Personen steht zum Beispiel. Genau, und bei Charaktereigenschaften wäre es ja sowas wie, dass ihr vielleicht in einer Beziehungsdynamik auch eher eine fürsorgliche Rolle gerne einnimmt und euch darin wohlfühlt, anstatt eine so beschützende Rolle, wenn man das so stereotyp framen will.
Also zu dem Punkt, den du als letztes gesagt hast, kann ich bei mir auf jeden Fall sagen, dass es ein krasser Mix ist. Also ich bin schon super fürsorglich, aber ich bin auch komplett der kleine Pitbull, der, wenn irgendwas ist, da als erstes in vorderster Linie nach vorne tritt und irgendwie laut ist und eher angreifend als flüchtend ist. Und das ist auf jeden Fall meine Ex-Beziehung auch so gewesen. Und das war meiner Ex-Freundin auf jeden Fall nicht so lieb, weil das auch immer wieder zu Problemen führen kann, dass man überhaupt aktiv in Situationen geht, die vielleicht ein bisschen bedrohlicher sind, während wir eh schon in einer schwierigen Situation sind, weil wir aufgrund unserer Queerness, ich nenne es jetzt mal, angegriffen werden. Und da weiß ich aber ganz klar von mir, dass ich da auch eher eine beschützende Funktion einnehme und dass ich für mich dadurch im Laufe der Zeit auch, also dass ich bewusst gemerkt habe, dass die Klischee-Eigenschaften, die zu einer Femme, also die einer Femme zugeschrieben werden, dass ich die verändern kann und dass die nicht festgesetzt sind, zumindest bei mir. Ich kann das auf jeden Fall nur für mich sagen, dass es da ganz viele Anteile von anderen Dingen gibt, sowohl in der Beziehungsdynamik als auch im Sexleben, als auch im Auftreten in der Öffentlichkeit. Und dass da safe Dinge dabei sind, die nicht klischeehaft Femme-Lesbe zugeschrieben werden. Und das finde ich super toll. Und das finde ich nämlich auch so einen super empowernden Moment, der, glaube ich, auch sehr viel damit zu tun hat. Das wird euch, also uns allen vielen auf jeden Fall ähnlich gehen, der auch was Feministisches hat, was auch außerhalb vom queeren Space stattfindet.
Um das jetzt so ein bisschen abzukürzen, bei mir gibt es natürlich noch vielleicht andere Beispiele und ich bin auch nicht ein Pitbull in solchen Situationen. Aufgrund auch schon meiner Körpergröße bin ich da eher sehr defensiv. Nicht in Konflikten verbal, aber so körperlich würde ich mich zum Beispiel nirgendwo dazwischen stellen. Und das weiß ich von Mine, das macht sie nämlich auch in Freundschaften, also für mich zum Beispiel auch, um mich da zu beschützen, das ist schon vorgekommen. Aber um das abzukürzen, therefore agree, bei mir ist das genau das Gleiche und ich finde auch die Frage so ein bisschen schwierig, weil was sind denn rein feminine Attribute oder Charaktereigenschaften? Das ist ja eigentlich, also Charakter ist ja was losgelöst vom Gender passiert und deswegen ist das auch so ein bisschen schwieriger zu beantworten.
Ich glaube, von so einer Forschungsperspektive, da würde ich sagen, dass ja, es gibt ja diese ganz klaren Geschlechterstereotype, ne? Was assoziieren wir mit Frauen und was assoziieren wir mit Männern? Und ich würde auch immer sagen, wir leben jetzt im 21. Jahrhundert. Ich würde wirklich hoffen, dass wir das so ein bisschen hinter uns lassen, dass wir hinter uns lassen, zu denken, eine Frau ist immer warm und ein Mann ist immer kompetent und eine Frau ist immer fürsorglich und ein Mann ist immer dominant. Aber was ich wirklich immer wieder bemerkenswert finde, was ich in meiner Forschung auch finde, ist, dass so diese klaren Geschlechterstereotypen, wie Frauen sind oder was wir denken, wie Frauen sind und wie die sein sollten, dass die immer noch so starr sind und schon immer noch genauso stereotyp wie noch vor ein paar Jahren. Und was ich immer am traurigsten finde, ist, wenn ich dann so Forschung und Experimente mache mit jungen Studierenden, dass sie sich tatsächlich in ihren Extent, wie die so Geschlechterstereotypen und Geschlechterperformance zustimmen, wenig von Leuten, die jetzt vielleicht so um die 50 sind, unterscheiden.
Aber es ist ja dann auch nur ein Generationensprung, oder? Also, weil ich überlege immer, man wird halt erzogen und sozialisiert und das passiert ja dann von den Eltern oder im Zweifel von nahem Umfeld, aber das ist ja dann ein Generationssprung und ich glaube, man müsste dann vielleicht direkt zwei Generationen springen, um zu sehen, ob die eine Generation was aufgebrochen hat, weil ich weiß nicht, also diese etwas feministischeren Gedanken, es ist ja jetzt quasi so dritte Welle und die sind ja schon viel, viel, viel progressiver als noch erste Welle alleine. Und es ist ja immer ein Loslösen und Befreien von diesen sozialen Konstrukten. Und das passiert ja leider nicht in einem Rutsch gleichmäßig über eine ganze Generation. Deswegen glaube ich, das dauert vielleicht einfach noch ein bisschen.
Absolut.
Und wir stecken auch sehr in der Bubble drin, alle vier. Und haben deswegen das Gefühl, ach, das ist ja eigentlich schon sehr fortgeschritten. Aber wir alle sind immer wieder, glaube ich, in den unterschiedlichsten Gesellschaften, in die man dann doch mal eine kleine Zehenspitze reinsteppt, geschockt, wie doll es sich doch unterscheidet außerhalb unserer Bubble.
Total. Nach aktuellen Berechnungen dauert es, glaube ich, noch 140 Jahre, bis in Ländern, in denen der Gender Gap schon relativ weit geschlossen ist, im Vergleich zu anderen Ländern, der geschlossen werden kann. Und es ist auch immer wieder, läuft immer wieder oder ist einer Gefahr ausgesetzt, weil zum Beispiel sowas wie die Pandemie das nochmal nach hinten geworfen hat.
Ich lasse mich einfrieren und lasse mich in 200 Jahren wieder auftauen. Sicher.
Ja.
Ich muss eben ein bisschen Werbung machen. Ich glaube, dass jemand auch in einer ganz tollen Forschungsuntersuchung das nämlich gefunden hat.
Mhm.
Franzi, warst es nicht du?
Franzi, erzähl doch.
Unangenehm. Cringe. Aber ich will noch auf einen Punkt eingehen, den du gesagt hast, Lou. Ich versuche ein bisschen abzulenken.
Ja, das merke ich.
Ja, können ja mein Paper anhängen, Lina.
Ja. Ja, genau. Kannst du nicht so gut mit Komplimenten umgehen, auch wenn das so, ich sag mal, rein mit Arbeit zu tun hat.
Ja, es fällt mir schon schwer, okay, muss ich zugeben.
Dann werde ein Mann, dann könntest du das besser.
Boom.
Das
ist so.
Ich glaube vor allem, wenn Franzi ein Mann wäre, dann wüsste sie auch, dass wenn sie es machen würde, sie nicht so viel Backlash kriegen würde. Ne? Deswegen haben wir uns das hier ja immer zur Aufgabe gemacht, dass wir uns einfach gegenseitig abhypen.
Mhm. Gut.
Dann kann auch niemand danach sagen, was für eine eingebildete Bitch.
Okay, wir hängen das Paper an, aber jetzt müssen wir weitersprechen. Wir sind schon sehr fortgeschritten in diesem Podcast. Ich stimme dir total zu, dass das eine schwierige Frage ist, Lou. Ich glaube nur, weil das die Zuschreibungen sind, die von außen kommen, war mir das ganz wichtig, nochmal herauszustellen. Weil ich habe schon gedacht, dass es bei euch nicht so ist, dass es sich auf alle Lebensbereiche bezieht. Dass man das einfach nämlich dazu sagt, das Aussehen nicht auf alle stereotyp weiblichen Eigenschaften zu beziehen ist und auch aufs Dating.
Ich habe tatsächlich, muss ich kurz einwerfen, ein ganz lustiges Paper mal gelesen. Das hieß irgendwie Butch on Top, wo es tatsächlich darum, also Fragezeichen, wo es nämlich tatsächlich auch darum geht, ob wenn Frauen in Frau-Frau-Beziehungen, wenn die so klare Femme- und Mask-Stereotypen leben, ob sich das auch auf deren Sexualleben umschwenkt sozusagen und ob das halt dann auch bedeutet, dass die da auch dann diese traditionellen Gender-Performances ausleben. Und die haben gefunden, überhaupt nicht.
Ja, und das ist auch das, was wir so ein bisschen rausgefunden haben, wenn wir uns so mal umhören. Also, ich will das gar nicht an mich reißen, Biene darf auf jeden Fall gleich auch noch dazu sagen. Ich will das nur zusammenfassen. Wir haben, glaube ich, beide eher, was so Präsenz angeht, und da bin ich noch sehr viel maskuliner. Also, ich finde einfach Maskulinität attraktiv, aber losgelöst von Männern. Und deswegen finde ich einfach maskuline Frauen super attraktiv und auch androgyne Frauen. Das genauso finde ich aber, und das nicht sexuell attraktiv, aber eher femininere Männer attraktiv, weil ich diese Androgynität so hot finde. Und gleichzeitig, also haben wir jetzt schon mal ein bisschen rausgefunden, dass dieses Masks sind super dominant und Femmes sind super devot. Das ist natürlich Bullshit, das wird so ein bisschen erwartet. Das kommt auch von diesem Stereotyp und diesen jetzt sage ich, Rollenbildern von Mann und Frau. Aber das ist natürlich in queeren Beziehungen genauso wenig der Fall, wie dass es einen Mann braucht. Und wir haben aber in unserem Bekanntenkreis rausgefunden, dass viele der Personen, die sehr mask-presenting sind, eigentlich eher Tendencies haben, auch mal devot sein zu wollen, also nicht permanent nur top sein zu wollen. Und deswegen soll dann sogar eher mal mit Männern zwischendurch schlafen, obwohl die eigentlich lesbisch sind und gar nicht irgendwie mit Männern irgendwie ein romantisches Verhältnis haben, aber einfach aus dieser eigenen Performance mal auszubrechen, weil viele Femmes auch gleichzeitig erwarten, dass Masks immer top sind, dann einfach mit Männern schlafen. Und das finde ich super krass.
Das finde ich mega spannend und deckt sich auch mit meiner Beobachtung, dass viele Masks so ein bisschen drunter leiden, dass das so erwartet wird und denen zugeschrieben wird, auf allen Ebenen so zu sein.
Um das Ganze jetzt nochmal zu unserem eigentlichen Thema Princess Charming zurückzuführen. Ich finde das so spannend, was ihr geteilt habt, weil jetzt, wo ihr das alles gesagt habt, denke ich mir, was war eigentlich mit mir los? Wieso habe ich das nicht gesehen? Denn es ist schon wirklich offensichtlich, wenn ihr das jetzt so beschreibt, dass tatsächlich so in diesem Date von Lea und Maike man eine ganz andere Lea sieht, vor allem im Vergleich zur ersten Happy Hour, dass auf einmal Lea eine ganz andere Rolle hat und dass die beide tatsächlich so richtig in ihren Dynamiken aufzugehen scheinen.
Voll. Okay, ihr Lieben, es passiert ja noch so unglaublich viel. Ich würde zum Beispiel super gern noch über das Gespräch zwischen Marleen und Inchi sprechen. Aber wir sind sehr fortgeschritten in der Zeit und ich würde sagen, wir hüpfen gleich mal zu diesem Love Triangle. Und für mehr Details, detaillierte Besprechungen, sollten die Leute einfach in eure letzte Family-Folge hören, weil da geht er auf gewisse Situationen schon nochmal deeper an.
Danke für die Werbung.
Ich habe jetzt ein bisschen Angst, das zu sagen, weil ich hier ja total raussteche. Und anscheinend die Sachen sehr durch meine heterosexuelle Cis-Brille sehe. Aber ich stürze mich hier trotzdem todesmutig ins Getümmel.
Und los.
In den Pool.
Und los. In den Pool. Denn wir sind ja zurück in der Villa. Da ist so eine Pool-Party-Situation. Und mir tut die Lea wirklich leid in der ganzen Situation. Und ich fühle da richtig mit der, ne? Denn die beschreibt ja, dass sie so diese Todesblicke von der Inchi kriegt. Und ich finde das nicht okay. Ich habe da echt mit der Lea mitgefühlt, denn man hat das Gefühl, die Inchi, die tötet die irgendwie mit ihren Blicken. Und mein Gefühl war da, dass die Inchi ja eigentlich gar nicht sauer ist auf die Lea, sondern auf die Marleen, weil die Marleen sich ja quasi für Lea entschieden hat, beziehungsweise dafür, die Lea weiter kennenzulernen. Und dass sie jetzt ihren Ärger auf die Lea umlenkt, das kann ich natürlich schon auf eine Art und Weise verstehen, finde ich aber schon ein bisschen mies.
Also ich verstehe dich auch voll und du darfst dieses Gefühl haben, dass Lea dir leid tut. Sowieso dürfen wir ja alle unsere Gefühle haben. Ich sehe tatsächlich diesen Todesblick gar nicht. Das ist natürlich in Leas Gefühl vielleicht alles noch ein bisschen verstärkt, weil eigentlich sind diese Abende ja wirklich so, die gehen, ich glaube, 2 Stunden circa. Die sind ja wirklich dazu da, dass alle irgendwie ein bisschen Zeit mit der Princess verbringen. Und bei uns, wir können uns da auf jeden Fall gut dran erinnern, als noch sehr viele Menschen in der Villa waren, dass man sich so untereinander ausgemacht hat, wer jetzt die nächsten 10 Minuten hat und ach, wenn du jetzt hier noch so und so fährst, dann kann ich vielleicht noch 5 und so. Und dass das in dieser Situation, wo eine Inchi da nicht so das Interesse hat, mit Lea nochmal 10 Minuten zu verbringen, weil erstens hatten sie das Date, das Einzeldate zusammen und zweitens ist Inchi eben eher noch an Marleen interessiert, fällt das einer Lea natürlich noch ein bisschen mehr auf. Und ich glaube, in so einer Situation wird sie vor allen Dingen mit ihrem, ich nenne das jetzt mal Charakter, viel sensibler dafür, wenn nicht all eyes on her sind und sie deswegen so ein bisschen das Gefühl hat, okay, ich krieg von Inchi aber nicht die Blicke, die ich von anderen bekomme und die ich bekommen sollte. Und ja, das wird so sein und deswegen kann Lea einem da auch so ein bisschen, ich sag jetzt mal, leid tun, weil es eben nicht das ist, was sie jetzt als Princess oder als zu begehrende Person erwartet hat. Haben wir jetzt gut den Schulterschluss gefunden?
Voll. Das war richtig gut zusammengefasst.
Ja, und ich bin ja so eine totale Verfechterin von, dass Gefühle, die Menschen haben und verhalten, erstmal zeigen, wo genau diese Person in dem Moment ist und erstmal nicht was mit der anderen Person zu tun haben müssen. Und so habe ich ehrlich gesagt auch die Inchi wahrgenommen. Ich habe das Gefühl gehabt, die ist mit der Situation ein bisschen überfordert, der geht's gerade einfach nicht so gut, die ist mit ihrer Zurückweisung beschäftigt und es hat erstmal gar nichts mit der Lea zu tun. Die Lea bezieht es aber total auf sich, was ich auch wiederum verstehen kann, weil die hat ja auch die ganzen Hintergrundinfos nicht. Aber so habe ich die Inchi total wahrgenommen. Gar nicht so als gegen Lea, sondern eher als what the fuck, was mache ich jetzt eigentlich?
Ja, beide super unsicher einfach an diesem Abend. Ja, Lu?
Nee, ich hab auch diesen Eindruck. Und ich glaube, dass bei Inchi auch dieses Gefühl Eifersucht einfach dolle dazu führt, dass sie vielleicht auch so einen eingefrorenen Blick hat und auch nicht so warm die ganze Zeit lächelt. Und ich glaube, ihr geht's in der Situation einfach nicht gut. Und diese Überforderung führt einfach dazu, dass da jetzt gar keine Zeit mehr oder gar kein Raum mehr für Lea gerade sein kann. Und das ist irgendwie auch ziemlich verständlich.
Ich bin wirklich gespannt, wie das in der nächsten Folge weitergeht. Der Teaser sieht ja ein bisschen so aus, als würde die Lea die Inchi trotzdem noch da behalten wollen. Das fände ich auf jeden Fall einen spannenden Plot-Twist, denn nach diesem Abend habe ich eigentlich fest damit gerechnet, dass die Inchi auf jeden Fall die Villa verlassen muss. Ist ja anscheinend, wie wir heute gelernt haben, gar nicht so schlimm, weil es ja da noch eine andere Villa gibt, die auf sie wartet. Ich würde sagen, dass wir damit heute die Folge für heute beenden. Bevor wir ganz abschließen, habe ich noch eine wichtige Frage. Wisst ihr, wie es ausgeht?
Ja, wir wissen, wie es ausgeht.
Okay, schade. Ich hätte euch nämlich gerne nach eurem Tipp gefragt. was ihr denkt, wie es ausgeht. Aber das ist ja natürlich dann jetzt eher suboptimal.
Was ist denn euer Tipp? Wisst ihr es?
Ich habe mich ja dagegen entschieden, mich spoilern zu lassen. Mhm. Meine Freundin weiß es und die ist ganz schlimm mit Spoilern. Das heißt, ich lebe jeden Tag gefährlich. Aber bisher hat sie es noch geschafft. Mein Tipp ist trotzdem Maike. Ich sehe da eigentlich nichts anderes mehr.
Also ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass das Finale zwischen Marleen und Maike ist und sie sich dann für Maike entscheidet. Mhm. Fände ich auf jeden Fall sweet.
Aber will Maike das?
Das erfahren wir dann in der Wiedersehensshow.
Es wird keine Wiedersehensshow geben.
Es wird keine geben.
Oh nein.
Den Spoiler können wir euch geben. Es wird keine geben.
Okay.
Oh nein, eure das Blicke, das ist eine richtig tolle. Oh nein.
Aus Gründen.
Wirklich traurig.
Aus vielen Gründen.
Oh mein Gott. Es wird noch dramatischer, ne?
Das ist ja bis jetzt schon sehr dramatisch gewesen, ja.
Ja, und noch eine Frage. Das ist ganz wichtig. Wieso gibt es denn kein Princess Charming mehr? Einfach, weil das Format nicht mehr funktioniert? Könnt ihr das sagen?
Also es braucht immer vier von diesen, also zumindest in dem Charming-Universum braucht es immer vier Folgen, um dann so ein anderes Format, was ja die Charming Boys waren. Das heißt, das wäre jetzt der Fall, dass es die Charming Girls gibt. Und wir haben da auch schon mal drüber geredet. Die Wahrscheinlichkeit, dass man dann zu einem Format zurückkehrt, was vor allen Dingen auch queer ist und jetzt im Trash-TV ja nicht so extrem ZuschauerInnenzahlen generiert wie die anderen heterosexuellen Trash-Formate, wird eher nichts, dass man da nochmal zurück sozusagen kommt von einem dann schon neuen Format.
Ich muss dazu kurz anmerken, was ich wirklich bemerkenswert fand. Also ich habe jetzt nicht die Zuschauerzahlen von Princess Charming, aber was wir bei Instagram sehen, wie viele Leute sich zumindest für die TeilnehmerInnen interessieren, das steht dem Bachelor in nichts nach. Also wir haben ja neulich die Halbzeitanalyse gemacht, wie viele Follower die Leute dazu gekriegt haben. Und das war schon richtig bemerkenswert. Kommt in den nächsten Wochen auf jeden Fall auch nochmal ein ganz genauer Vergleich. Aber ich war schon sehr überrascht darüber.
Da ist meine These dazu, dass der Bachelor ja ungefähr schon in Staffel 85 ist und die Charmings noch recht früh. Und wenn ihr jetzt also den Bachelor mit Staffel 3 und 4 vergleicht, also Bachelor Staffel 3 und 4 mit Charming Staffel 3 und 4, das würde mich mal interessieren, was da die Zahlen sind.
Ja, das würde mich auch mal interessieren. Ich glaube, da gab dann auch noch nicht so richtig Instagram und leider haben wir die Daten da nicht getrackt.
Ich glaube auch, dass die Reputation aller Trash-Formate, insbesondere der Bachelor, Bachelorin, die Bachelor und jetzt eine B-Bachelorette, also all diese Punkte, die sind ja so ein bisschen, also ich sag mal, ausgelutscht und dieses Format ist so ein bisschen, das hat nicht mehr den gleichen Stellenwert, wie es das früher mal hatte und ich glaube, deswegen gehen die Zahlen da runter und deswegen ist es vielleicht dann noch vergleichbar, weil die queere Community ist ja auf jeden Fall nicht so groß wie die Straight Community dahinter.
Ja, und ich glaube auch die ganzen Formate, die im Trash-TV stattfinden, die heterosexuell sind, sind so viele geworden und es gibt welche mit viel mehr Drama und deswegen verteilen sich die Zuschauerzahlen wahrscheinlich eher so in diese Drama und alle können untereinander auch miteinander und so haben Richtung, glaube ich.
Das könnte natürlich sein.
Aber trotzdem ist es natürlich schön.
Eine letzte Frage. Nehmen wir an, ihr wärt Single. Würdet ihr ja sagen zu Charming Girls?
Wichtige Frage.
Ich würde auch in meiner Beziehung dazu ja sagen. Allerdings mit dem Vorwand, dass ich quasi da platonisch antreten würde. Also aktuell sind wir halt monogam, das würde wohl nicht gehen. Aber wenn Biene zum Beispiel mitmachen würde, dann würde ich auch als power-platonisches Couple antreten.
Ja, und ich bin Single und ich würde nur mitmachen, wenn Lou mitmacht. Weil ich zu alt bin für das Daten von 23-Jährigen. Und dann würden wir als Freundinnen dahin gehen. Also wie ihr seht, wir haben uns darüber schon mal unterhalten. Aber ich glaube, RTL wird uns nicht einladen.
Aber falls RTL hier zuhört, wir freuen uns über eine Einladung.
Ich fand das eine schlechte Entscheidung von RTL, wenn die euch nicht einladen.
Es kommt drauf an, was die wollen, ne? Also genau. Ich sag mal, vögeln werden wir zwei wohl nicht mehr in der Villa. Wenn die das wollen, dann sind wir auf jeden Fall nicht die richtige Wahl. Aber wenn die noch ein bisschen Kritik am System wollen, dann sind wir vielleicht genau die Richtigen.
Und das wird RTL ja auf jeden Fall wollen.
Ich bin gespannt. Vielleicht sehen wir euch schon in ein paar Monaten wieder bei Princess Charming. Ich hoffe aber, dass wir beide euch davor schon wiedersehen. Denn wir hatten tatsächlich auf unserer Vorbereitungsliste noch ein ganz großes Thema, nämlich internalisierte Queerfeindlichkeit. Das mussten wir jetzt skippen, weil wir schon seit über 1,5 Stunden reden. Aber Franzi hat es so schön vorbereitet. Gott, ich fühle mich jetzt ein bisschen wie so eine emotionale Manipulatorin. Aber Franzi hat es so toll vorbereitet. Ich glaube, ihr müsst einfach nochmal wiederkommen.
Ja, und tut das auch mit Franzi.
Ja, wenn Franzi das so gut vorbereitet hat, dann können wir ja quasi gar nicht Nein sagen.
Ich guck auf extra schon die ganze Zeit ganz traurig.
Dann würde ich sagen, es ist ein Date. Wir verabschieden uns für heute. Bevor wir ganz abschalten, möchte ich euch sagen, folgt unbedingt Lou und Biene auf ihrem Instagram-Kanal zu Family und auch auf ihren privaten Kanälen. Findet ihr alles in der Infobox unten verlinkt. Hört euch ihren ganz hervorragenden Podcast an. Die haben auch eine Folge zur Folge 6 von Princess Charming. Aber nur weil ihr diese Folge gehört habt, heißt das nicht, dass ihr schon alles gehört habt, was sie zu sagen haben. Da reden die nämlich nochmal über ganz viele andere Details. Also hört euch unbedingt diese Folge an, aber auch die Folge von Family, von Lou und Biene zur selben Folge.
Und liked und folgt auch den TrasherlogInnen und macht hier alle möglichen Glocken an, die es da gibt und bewertet und macht nochmal einen extra Kommentar unter die neuesten Posts.
So nämlich.
Lieben Dank. Das fühlt sich so schön an, wenn jemand anderen einen promotet.
Ja.
Ich liebe alles daran. Bis ganz bald.
Bis ganz bald. Vielen Dank.
Tschüssi.
Vielen Dank. Ciao.
Das war Trashologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen. Deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt. Aber der Podcast ist keine psychologische Beratung. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.